die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was sind eigentlich die größten Gefahren von Gemeinde? Also was kann wirklich Gemeinde im Kern zerstören? Ich glaube, es sind nicht zuerst die Auswahl der Lieder, ob wir jetzt neue Lieder singen oder alte Lieder. Es ist auch nicht in erster Linie, ob wir ein bisschen an glauben, der eine so, der andere so, der eine ein bisschen frömmer und der andere vielleicht nicht ganz so. Und auch die Generationsunterschiede sind am Ende das, was eine Gemeinde auseinanderbringt. Sondern das, was Gemeinde wirklich auseinanderbringt, sind auch nicht irgendwelche theologischen Diskussionen, sondern ungeklärte Beziehungen. Ungeklärte Konflikte, Machtkämpfe, Verletzungen, die irgendwo im Untergrund schwelen und die einfach ausgehalten werden, anstatt sie zu arbeiten. Und vielleicht auch manchmal eine fehlende gemeinsame Vision. Dass wir uns eben nicht mehr auf eine Sache einigen können, unter der wir uns versammeln und unter der wir Gemeinde leben wollen. Und dann kann es passieren, dass man im gleichen Gottesdienst sitzt, aber auch nur noch nebeneinander sitzt, aber innerlich überhaupt nicht mehr sich an einen Tisch setzt, also gar nicht mehr miteinander unterwegs ist, sondern nur noch nebeneinander. Ja, Gemeinden zerbrechen selten an Unterschieden, sondern weil man nicht mehr das Gefühl hat, dass man eine Gemeinschaft ist, dass man zusammengehört. Jetzt könnte man sagen, warum redest du von Zerstörung von Gemeinde und so? Heute ist doch Pfingsten, das ist doch die Geburtsstunde von Gemeinde. Und ich glaube, gerade deswegen rede ich von auch den Gefahren von Gemeinde, weil wir uns an Pfingsten daran erinnern können, was es ist, was unsere Gemeinde zusammenfügt. Worum wir uns versammeln, weshalb wir uns treffen, worin wir Gemeinschaft finden. Denn Pfingsten, das ist nicht nur dieses Fest mit den Feuerzungen und da, wo alle plötzlich in anderen Sprachen reden konnten. Nein, Pfingsten, das ist vor allem auch das Fest, wo Menschen aus einer ganz, ganz unterschiedlichen Herkunft, mit einem ganz unterschiedlichen Background, mit einer ganz unterschiedlichen Prägung zusammenkommen und zusammen Gemeinde gründen. Also so ein bunter Haufen wie die Urgemeinde, den gab es, glaube ich, seitdem fast nie, würde ich mal behaupten. Diese Gemeinde aus ganz vielen verschiedenen Leuten. Und wir sehen Einheit, die entsteht nicht deswegen, weil alle gleich wären, sondern weil Jesus größer wird als das, was uns trennt. Größer wird als unsere Prägung, größer als unsere Geschichte. Nein, Jesus, der ist es, der uns verbindet. Einheit, das soll heute unser Thema sein des Gottesdienstes. Und ich glaube, es passt sehr gut zu Pfingsten. Denn Pfingsten ist nicht nur das Fest des Heiligen Geistes, sondern auch der Einheit, die der Heilige Geist schenkt. Wir werden es sehen. Tatsächlich kommt dieser Begriff der Einheit in der Bibel gar nicht so oft vor. Nur zweimal. Und zwar im Epheser 4. Und das ist tatsächlich heute auch unser Predigttext. Jetzt könnte man sagen, ist also Einheit eigentlich gar kein Thema, was die Bibel so wirklich interessiert? Ich glaube, das wäre ein Missverständnis. Denn die Bibel spricht ganz oft von Einheit, ohne das Wort Einheit zu nennen. Wir denken zum Beispiel ans Abendmahl. Die Bibel kann Abendmahl gar nicht ohne Einheit denken. Ne? Im 1. Korintherbrief, da heißt es, da sind Menschen, die haben vorher Streit und die müssen sich versöhnen, bevor sie Gemeinschaft haben am Tisch des Herrn, bevor sie gemeinsam zum Abendmahl kommen. Auch 1. Korinther, Paulus benutzt das von einem Leib. Die Gemeinde ist ein Leib. Größer und enger kann man Einheit gar nicht mehr beschreiben. Wir sind alle verschiedene Teile an einem großen Leib. Ja, viele Glieder zwar, aber nur zusammen als Leib. Funktionsfähig. Paulus betet kurz bevor er geht, bevor er dann stirbt am Kreuz, dass sie alle eins seien. Das ist Jesu Gebet, Jesu wichtigstes Anliegen, dass seine Nachfolger untereinander in Einheit leben. Und auch von der Urgemeinde, von der ich eben schon gesprochen habe, die ja an Pfingst zusammenkommt, wird gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Sprichwort, was wir heute auch immer noch kennen und was wir auch noch benutzen. So eng waren die miteinander unterwegs, so sehr wurden sie als Einheit wahrgenommen, dass sie als ein Herz und eine Seele beschrieben wurden. Ich habe euch das hier auch nochmal mitgebracht. Also die Einheit zieht sich durch die ganze Bibel, auch wenn das Wort gar nicht so häufig vorkommt. Aber wir schauen jetzt gemeinsam in Epheser 4 rein und da begegnet uns auch das Wort der Einheit. Ich lese Vers 1 bis 6. Paulus schreibt hier, ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört. Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Ich bete. Jesus Christus, wir kommen an diesem Pfingstfest vor dich und wir wollen hören auf Wort. Und wir sind gespannt, was du uns heute Abend zu sagen hast, wo du uns anrührst, wo du uns ins Herz sprechen willst. Und ich bitte dich, dass wir jetzt unsere Ohren und unsere Herzen offen machen, dass wir auf dich hören und das, was du uns sagen willst, verstehen. Amen. Wir sind hier am Anfang des vierten Kapitels des Epheserbriefs. Der Epheserbrief hat 6 Kapitel und fällt so in 2 Teile, kann man sich ganz gut merken, die ersten 3 Kapitel und die zweiten 3 Kapitel. Und die ersten 3 Kapitel, die sind eher so ein bisschen lehrhaft. Da erklärt Paulus ganz viele theologische Dinge, zum Beispiel, dass es jetzt eine Gemeinde gibt, die aus Judenchristen und aus Heidenchristen besteht. Ja, also da gab es Menschen, die waren schon immer im Glauben unterwegs an den einen Gott und da gab es Menschen, die sind dazugekommen. Ganz ähnlich vielleicht auch wie bei uns. Ne? Es gibt die Menschen, die sind schon seit Kindheit mit Jesus unterwegs und dann gibt es die Menschen, die sind irgendwann auf ihrem Lebensweg zum Glauben gekommen, mit dazu kommen. Aber das sind unterschiedliche Hintergründe und die finden auch in der Gemeinde in Ephesus zusammen. Oder bist vielleicht schon dein ganzes Leben in LKGs unterwegs, oder eben nicht, du kommst vielleicht aus einer FEG oder was weiß ich und bist jetzt nicht auf einer LKG gestoßen. Auch das sind unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Prägungen, die aber hier zusammenkommen. Also der erste Teil des Epheserbriefs, Lehre. Der zweite Teil dann die Frage, wie sollen wir leben? Also dass wir ethiken würden, ne? Das Verhalten der Christen. Und hier merken wir schon eine ganz wichtige Sache. Die Lehre kommt vor der Ethik. Also bevor ich mich streite über irgendwelche Verhaltensfragen, was richtig und was falsch ist in der Gemeinde, brauche ich erstmal die Lehre. Und das gilt im Übrigen auch für Nichtchristen. Ja? Ein Nichtchrist kann teilweise unsere Diskussionen gar nicht nachvollziehen, die wir hier in unserer christlichen Gemeinschaft führen, weil ihm die Voraussetzung fehlt, die wir alle teilen. Nämlich, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und dass Jesus Christus uns erlöst und errettet hat und dass wir ihm dankbar sind und deshalb unser Leben auf ihn ausrichten wollen. Und deshalb überhaupt erst fragen, ja Jesus, was hast du für mein Leben zu sagen? Das ist für einen Nichtchristen überhaupt nicht die Frage und auch nicht die relevante Frage. Für den ist erstmal zu klären, wer ist eigentlich dieser Jesus und was könnte der mit meinem Leben zu tun haben? Und dann ist es manchmal so, dass gerade da wir vielleicht der Gesellschaft begegnen, dass wir einfach auch Dinge aushalten müssen. Leiden daran, sind Dinge nicht gut, sind die schmerzhaft, aber es geht darum, sie auszuheilen. Es gerade noch nicht darum geht, über Ethik zu diskutieren, sondern erstmal darum, dass Menschen von Jesus hören. Und das ist unsere primäre Aufgabe und das geht in der Regel erst, wenn ich eine Beziehung mit ihnen habe. Und ein zweites wird hier klar. Paulus diesen ethischen oder mahnenden Teil mit dem Einheitsthema beginnt, dann zeigt das, dass ihm dieses Thema wichtig ist, dass er seinen Schwerpunkt darauf legt und dass man vielleicht sogar dieses Einheitsthema als Voraussetzung für alles danach stehen kann. Ihr könnt euch noch so gut miteinander irgendwie richtig verhalten in irgendwelchen Lebensbereichen, wenn aber die Einheit unter euch Christen nicht sichtbar ist, dann verfehlt ihr eigentlich euer Ziel. Denn an der Einheit unter uns soll man die Christen erkennen. Ja, die Gemeinde hat den Auftrag, quasi ein Vorgeschmack auf den Himmel zu sein. Und im Himmel gibt es keinen Streit mehr, da gibt es keine Uneinigkeit mehr. Da gibt es Frieden. Und wir als Gemeinde sind aufgerufen, zumindest wo es in unserer Macht steht, in der Macht von jedem Einzelnen von uns, diesen Frieden zu wahren. Diesen Frieden auszustrahlen, dass Menschen ihn an uns sehen. Ja, Gemeinde ist ein sichtbares Symbol dieser Königsherrschaft Gottes. Und im Idealfall ist es auch unsere Gemeinde. Ja, die Welt soll in Gemeinde etwas vom Reich Gottes sehen. Und ohne Einheit, da verliert Gemeinde auch ihre Glaubwürdigkeit. Ja, sie ist berufen dazu, einheitlich zu sein, in Einheit aufzutreten. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht ist es auch nur ein Problem in Ephesus. Ne, diese Briefe, die sind ja, haben wir gelernt, an eine konkrete Gemeinde gerichtet. Und vielleicht war das nur in Ephesus das große Problem und deshalb Paulus das hier auf. Kann sein. Aber tatsächlich ist der Epheserbrief einer wenigen Briefe des Paulus, die gar nicht so richtig erkennen lassen, was für eine Gemeindesituation das jetzt geschrieben ist. Der Epheserbrief ist tatsächlich vermutlich ein Rundschreiben. Also ein Schreiben, was in den Gemeinden rund um Ephesus weitergegeben wurde. Das heißt, wir können nicht sagen, Einheit, das schien nur ein Problem in Ephesus gewesen zu sein, sondern das scheint ein Grundproblem damals auch schon der Christenheit gewesen zu sein. Und ich glaube deshalb für uns heute. Und deshalb ist es gut, dass Paulus mit diesem Thema anfängt, weil es anscheinend ein wichtiges Thema ist. Ja, wir erleben das auch in unserer Gemeinde, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dass Konfliktpotenzial da ist, dass wir unterschiedlich sensibel sind und unterschiedlich sensibel reagieren auf Dinge, die gesagt werden, dass wir unterschiedliche Erwartungen haben, dass unterschiedliche Generationen sich hier treffen. Und diese Vielfalt oder manchmal könnte auch sagen, dieses Chaos, das ist eine große Chance. Weil wir uns gegenseitig prägen können, weil wir uns gegenseitig Anteil geben können an dem, wie wir sind. Und das ist gleichzeitig eine unfassbare Aufgabe. Eine große Herausforderung. Und ich stehe häufiger vor dieser Herausforderung und wir im Leitungskreis stehen häufig vor dieser Herausforderung und denken, was ist das für ein verrückter, krasser Haufen? Aber wie soll man den zusammenhalten? Wie soll man den in einer zusammenkommen lassen? Paulus deckt uns hier ein paar Tipps, wie Einheit funktionieren kann. Er nennt vier Einheitstugenden am Anfang des Textes. Das sind Demut, Freundlichkeit, Geduld und Liebe. Wir gehen sie einfach mal nacheinander durch und gucken, was ja, uns diese Worte, die vielleicht ein bisschen altmodisch teilweise sind, heute noch sagen. Es geht los mit Demut. Demut könnte man auch beschreiben als den anderen höher achten als sich selbst. Und das Gegenteil von Demut ist Selbstsucht oder auch Hochmut, also dass ich mich eben höher stelle als den anderen. Und so wie bei all diesen Begriffen ist es besonders bei der Demut so, dass Jesus unser Vorbild ist. Denn Jesus, der lebte ganz für den anderen. Der hat immer den anderen höher geachtet als sich selbst. Und das zeigt er ganz radikal, wir haben es eben schon gehört, am Kreuz. Wo er sogar bereit ist, sein Leben zu geben für uns, für den anderen. Aber wie oft ist es so, dass wir in Gemeinde eher unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen? Dass wir vielleicht eher hier hinkommen, weil wir gute Gemeinschaft erleben wollen, weil wir auftanken wollen für die Woche oder was auch immer unsere eigenen Motive sind, die auch nicht unbedingt schlecht sind, aber die wir haben und die Ansprüche, die wir an Gemeinde stellen. Die Gefahr dabei ist, dass ich Gemeinde nach meinen eigenen Vorstellungen beurteile und frage, ja, was will ich? Und nicht mehr frage, was will wirklich Jesus für seine Gemeinde? Oder was ist auch gut, die anderen, was ist gut für unsere Einheit? Auch Dietrich Bonhoeffer hat dieses Problem schon erkannt und hat ein gemeinsames Leben sowieso ja ein großartiges Buch ist, wenn man über Einheit nachdenkt. Ne? Bonhoeffer war in so einem Pfarrkonvent, in so einer Pfarrausbildung, wo die Pfarrer auf einem Dach miteinander gelebt haben und tatsächlich auch so einen ganz geregelten Wochenrhythmus hatten. Und aus dieser Erfahrung herrschte dieses Buch und da schreibt er in gemeinsames Leben, das menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Und ich weiß nicht, was dieses Zitat in euch auslöst. In mir löst es ziemlich viel aus, weil ich auch in dieser Gefahr stehe. Ich bin da gemeint. Ich bin auch einer, der seine Ideen und seine Wünsche und seine Träume von Gemeinde natürlich einbringt, aber manchmal auch der Gemeinde eher überstülpen will. Und dann so ein bisschen fordernd daherkommt und sagt, du musst aber oder du solltest aber und so wäre doch gut. So, ne? Aber das ist genau das, was Bonhoeffer hier meint. Das zerstört Einheit, das zerstört Gemeinschaft. Ja, die Gefahr ist, eigenen Traum mehr zu lieben als die ideale Gemeinde. Das ist ein Teil von dem. Der zweite Begriff, die Freundlichkeit oder Sanftmut, wie es auch in älteren Übersetzungen immer wieder übersetzt wird. Sanftmut klingt immer so ein bisschen ja, weich, könnte man sagen. Ne? Und es meint auch tatsächlich eine friedliche Haltung. Also Sanftmut ist schon auch nicht schlecht übersetzt. Aber mit Sanftmut nicht Schwäche gemeint, sondern Sanftmut meint die Fähigkeit, sich kontrollieren zu können. Dass man nicht aufbrausend und gewalttätig ist, also gewalttätig kann man ja nicht nur mit dem Körper sein, sondern auch mit seinen Worten, sondern dass man eben, ja, sanftmütig ist. Und entscheidend ist, wie wir reden, wie unser Ton ist, wie wir miteinander Dinge sagen. Es geht oft nicht so sehr darum, was wir sagen, sondern die entscheidende Frage ist oft, wie sagen wir es eigentlich? Und der Sanftmütige, der findet den richtigen Ton. Und deshalb ist es nicht umsonst, und das werden wir gleich auch bei den anderen Begriffen noch sehen, eine Frucht des Geistes. Wenn wir an Galater 5 denken, die Frucht des Geistes ist Liebe und dann werden ganz viele aufgezählt und dazu gehört eben auch die Sanftmut. Es ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Der Heilige Geist, der unsere Herzen verändert, der unseren Charakter verändert, der uns sanftmütiger machen will, wenn wir ihn lassen. Und dann ist da die Geduld. Und Geduld, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, das fällt mir auch sehr. Aber Geduld bedeutet, dass ich dem anderen den Raum und die Zeit, die er braucht. Dass ich es aushalte, dass er noch nicht so weit ist, wie ich es vielleicht gerne hätte. Dass ich nicht erzwinge, dass der andere zur Erkenntnis kommt, sondern ich ihnen immer wieder Angebote mache, aber nicht zwinge. Das macht übrigens auch Jesus so. Jesus macht Angebote, er ist auch klar in seinen Angeboten, aber er zwingt niemanden. Denn auch Gott hat Geduld mit uns. Das ist vielleicht auch wichtig, sich das immer mal wieder vor Augen zu führen. Gott ist geduldig mit uns. Wir dürfen noch in dieser Welt leben. Er hat sich noch nicht entschieden, diese Welt zu beenden. Ja, er lässt uns noch Raum zur Umkehr. Er lässt noch Raum dafür, dass noch Menschen dazukommen. Gott hat Geduld mit uns und deshalb dürfen wir auch Geduld mit anderen haben. Und ja, auch Geduld ist eine Frucht des Geistes. Auch die finden wir in Galater 5. Gemeinde wird ja nicht ohne Grund manchmal mit einer Familie verglichen. Und in der Familie, da gibt es ja auch diese Menschen, die man vielleicht nicht sich unbedingt ausgesucht hätte, wenn man die Wahl gehabt hätte, sondern die man auch manchmal einfach nur erträgt in Geduld und die man aushält. Und so sind wir auch in Gemeinde gerufen, da unterschiedliche Personen und unterschiedliche Reife gerade auszuhalten, geduldig miteinander zu sein und ihnen den Raum zur Veränderung zu geben, den sie brauchen. Dann haben wir da noch die vierte Einheitstugend, die Liebe. Man könnte sie als die Zusammenfassung aller Tugenden sehen, so wie sie ja auch bei der Frucht des Geistes als allererstes genannt wird, ne? Die auch da eigentlich so eine Zusammenfassung anderen Früchte ist. Ja, Liebe als das Band, was uns verbindet. Die Liebe ist übrigens geduldig. Sie ist sanftmütig und sie ist nicht eigennützig, also man könnte auch sagen demütig. Das schreibt Paulus im 1. Korinther 13, ne, im hohen Lied der Liebe, wo er über die Liebe schwärmt. Und jetzt darf man Liebe nicht missstehen als so ein Gefühl, was man irgendwie mal hat, sondern Liebe ist eine Handlung. Liebe, die will etwas in Bewegung setzen. Liebe hat immer das Ziel, dem anderen Gutes zu tun, für den anderen zu sein, bei dem anderen zu sein. Liebe, die nur ein Gefühl ist oder sich nur in Worten zeigt, ist keine wirkliche Liebe oder zumindest nicht das, was Paulus unter Liebe versteht und das, was er auch hier, glaube ich, nicht meint. Und ja, auch das will ich jetzt nochmal sagen, wenn diese vier Tugenden hier stehen, ertragen ist nicht leicht. Ertragen ist eine Aufgabe. Ertragen kann anstrengend sein. Ertragen kann auch wehtun und kann bedeuten, dass ich irgendwie belastet bin. Aber es ist unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, den Arren mit den Augen von Jesus zu sehen. Und das geht nicht aus uns heraus, weil wir uns so doll anstrengen oder so toll wären, sondern weil der Heilige Geist uns diese geschenkt. Der Heilige Geist uns diesen Blick von Jesus schenkt, mit dem wir auf den anderen gucken können. Und deshalb ist Einheit auch nichts, was wir irgendwie romantisieren sollten, sondern Einheit ist anstrengend. Einheit kostet, Gemeinschaft kann anstrengend sein. Und jetzt könnte man trotzdem fragen, ne, ja, demütig, sanftmütig, freundlich, liebevoll. Bedeutet Einheit oder kann Einheit nur sein, wenn wir alles hinnehmen? Wenn wir einfach nur alles aushalten und den anderen einfach so lassen, wie er ist? Ist das wirklich Einheit und ist das wirklich das, was Paulus hier meint? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Paulus Einheit und Beliebigkeit gleichsetzen würde. Nein, auch bei Paulus ist nicht alles egal. Denn wenn wir den Text hinterlesen, merken wir, dass Paulus Einheit auch nicht nur auf das Verhalten bezieht, sondern für ihn bedeutet Einheit auch, es geht darum, dass wir auch gemeinsame Überzeugungen haben, dass wir uns auf eine gemeinsame Wertebasis einigen, dass wir einen gemeinsamen Punkt haben, von dem es ausgeht. Und so nennt er in den letzten drei Versen 7 solcher Punkte. 7 Punkte, wo er sagt, das sind wichtige Einheitsformeln sozusagen. Er benutzt immer auch das Wort ein Leib, ein Geist und so weiter. Und auch die möchte ich nochmal kurz mit euch durchgehen. 7 Einheitsformeln, weil auf die müssen auch wir uns als Gemeinde einigen können. Wenn wir uns auf die nicht einigen, dann ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Und deshalb, vielleicht, wenn du heute merkst, oh, das sehe ich an der Stelle gar nicht mit wie Jan Ruben, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, auf mich zuzukommen. Dann soll darüber streiten und darüber reden, weil das ist wirklich wichtig, dass wir ein Maß Einheit haben, auch an theologische Einheit, auf das wir uns einigen können. Ja, Leib, den Begriff haben wir eben schon kurz angeguckt. Ein Leib, das bedeutet, wir als Leib sind Gemeinde Christi. Also wir sind viele Glieder, die einen Körper bilden und das bedeutet, jeder ist wichtig. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen Glieder. Wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich die anderen Glieder mit. Ist es bei uns so? Nehmen wir uns als ein Leib wahr? Siehst du die anderen als Körperteile von dem großen Leib, mit denen du leidest und mit denen du dich freust, wenn es ihnen schlecht geht? Und das bedeutet auch, zumindest für mich, dass wir als Gemeinde, wir in diesen Leib hingestellt sind, eine Aufgabe füreinander haben. Dass wir aufgetragen sind, einander auch hinterherzugehen, so wie es unseren Fähigkeiten auch entspricht. Dass wir nachfragen, wie geht es denn mit dem anderen? Dass wir eben nicht Gottesdienst nur als etwas sehen, wo wir mal hingehen, um selbst aufzutanken, sondern als Raum für Gemeinschaft, wo der Leib zusammenkommt und wo der Leib auch mal fragt, wie geht es denn dem Arm? Wie geht es denn dem Bein? Als nächstes ein Geist, ja, der Heilige Geist, der uns verbindet. Das ist es, weshalb dieser Text auch wunderbar Pfingsten passt. Ne, er ist es, der das überhaupt ermöglicht, diese Einheit. Und ohne den Geist wird es schwierig, denn ohne Geist macht sich so etwas breit wie Gesetzlichkeit. Denn ohne den Geist, der uns in Freiheit führt, so wie Raphael es vorhin gesagt hat, haben wir ja nichts anderes als den Buchstaben, an dem wir uns festklammern können. Ja, das Gesetz oder das, was eben Wort in der Bibel steht und dann wir hart im Herzen letztlich. Aber der Geist, der bricht diese Gesetzlichkeit auf, der führt uns in eine Freiheit. Das heißt nicht, dass das, was in der Bibel steht, irgendwie unwichtig wäre. Versteht mich überhaupt nicht falsch. Aber der Geist führt uns eben dahin, dass wir auch Dinge in Geduld aushalten können. Dass wir dem anderen den Raum geben, den er braucht. Und nicht so verbissen werden. Und eben gesetzlich, hart. Eine Hoffnung, damit geht es weiter. Ja, was ist unsere Hoffnung als Christen? Was ist unsere Hoffnung als Gemeinde? Unsere Hoffnung ist, dass Jesus einmal wiederkommt. Dass Jesus nicht nur irgendwann mal auf dieser Erde war, sondern dass er wiederkommen wird. Und dann kommt er, um zu richten. So sprechen wir es im Glaubensbekenntnis. Und wenn Jesus kommt, um zu richten, dann bedeutet es auch, es gibt ein mit ihm sein und es gibt ein ohne ihn sein. Und es ist relevant, ob wir hier in diesem Leben schon unser Leben mit Jesus führen. Es ist nicht einfach egal. Ja, Jesus wird wiederkommen. Und dann entscheidet es sich, ob wir mit ihm sind oder nicht mit ihm. Und der zweite Teil unserer Hoffnung ist, dass wir dann auferstehen werden. Dass es ein Leben nach diesem Tod gibt, dass es weitergeht. Dass wir ewig leben werden in Gemeinschaft mit Jesus. Und dass sich dann Gottes Reich endgültig vollendet. Dass wir dann eine neue Welt erleben, wo es eben mehr Streit gibt, wo es nicht mehr Leid gibt, sondern wo die Einheit vollkommen ist. Das ist die christliche Hoffnung, hinter der wir uns hoffentlich versammeln können. Das vierte, ein Heer, das im Griechischen verwendet wird, ist das Wort Kyrios. Und Kyrios bedeutet wirklich, es ist so ein Herrschertitel. Ja? Also Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt, der regiert. Und zwar er allein, er sitzt auf dem Thron. Nicht irgendwelche Mächte und Gewalten daneben. Nicht irgendein Zeitgeist, der irgendwie von der Welt gepredigt wird, sondern Jesus Christus. Nicht irgendwelche gesellschaftlichen Trends, die wir anbeten, sondern Jesus ist der Mittelpunkt. Jesus regiert. Jetzt vielleicht das Spannendste, ein Glaube. Ja, was beinhaltet eigentlich unser Glaube? Worauf müssen wir uns wirklich einigen? Und was sind dann vielleicht eben auch so ein bisschen die Nebenschauplätze, die gar nicht so relevant sind? Ich glaube, gerade weil wir uns Christen nennen, ist das Entscheidende unseres Glaubens Christus. So einfach könnte man es sagen. Jesus Christus als der, der ans Kreuz gegangen ist, für uns. Und der dann auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Der Sohn Gottes ist. Ja, der wirklich Gott selbst ist. Gott, der Mensch wird, um uns zu erlösen. Und ja, es ist nicht alles gleich wichtig. Nicht jedes Thema, was wir diskutieren, ist gleich wichtig. Viele Streitfragen sind zweitrangig. Der Musikstil will Gott die Ehre geben. Wen du willst. Ob du für soziale Medien bist oder gegen soziale Medien. Ob du einen Gemeindestil bevorzugst, der stärker vom Pass geleitet ist oder ein Gemeindestil, der stärker vom Mitarbeiterkreis geleitet ist. Nein, der Fokus auf Jesus ist das, was uns verbindet und um das wir uns versammeln. Und dann ordnet sich der Rest. Weil, wenn wir wirklich sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, dann bekommt er auch all das, was er gesagt hat, in seinem Wort unfassbares Gewicht. Weil dann ist es Gott selbst, der dort kommuniziert. Und dann ist es doch ganz natürlich, dass wir uns auch an diesem Wort orientieren und dass wir darum reden, danach fragen, was sagt Jesus uns hier und was bedeutet das für Leben? Aber ich würde sagen, es ist nicht das Primäre. Ne? So wie Paulus in seinem Brief. Die Ethik, das Verhalten ist nicht das Entscheidende. Es ist zweitrangig. Wenn wir uns auf Jesus fokussieren, und der Heilige Geist unsere Herzen verändert, dann passiert das automatisch. Aber es ist nicht das Erste. Dann haben wir noch eine Taufe. Sie ist auch ein Zeichen, was uns alle verbindet. Denn so wie wir hier in der Gemeinde sind, sind wir Getaufte. Ja? Deshalb wird man auch dann Gemeindemitglied, wenn man sich bei uns taufen lässt. Die Taufe verbindet uns und fügt uns zusammen. Und sie zeigt, wir gehören zu Christus. Und sie zeigt noch mehr. Sie zeigt, dass wir mit Christus gestorben sind. Und das bedeutet was ganz Wesentliches, nämlich, dass jetzt nicht mehr unser Wille geht, sondern Jesu Wille. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und das ist es, was uns als Gemeinde einen sollte, dass wir danach fragen, was Jesus ist dein Wille. Und dann noch ein Gott, er ist der einzige Herr der Welt. Und darin steckt auch die Grundlage für Mission, dass wir von unserem Glauben weitererzählen, weil es eben nur diesen einen Gott gibt, der diese Welt gemacht hat. Dieser eine Gott ist es, von dem wir reden. Und alle anderen Mächte und Gewalten sind im Vergleich dazu nicht relevant. Das sind also die sieben Einheitsformeln, die Paulus hier benennt, wo er sagt, darauf solltet ihr euch einigen als Gemeinde. Das sind wesentliche Punkte, da müsst ihr einheitlich sein. Ja, einer Meinung sein. Und wie gesagt, wenn es nicht so ist, kommt gerne auf mich zu. Dann reden wir mal darüber. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein paar Einheitskiller vorstellen, die ich ausgemacht habe. Und wo ihr gerne mal für euch überlegen könnt, bei welchem von diesen Einheitskillern bin ich vielleicht gefährdet? Und wo liegt es eben auch an mir, zu der Einheit beizutragen, die wir hier untereinander leben wollen und die wir untereinander haben? Es ist eigentlich keine Rangfolge, aber trotzdem finde ich den ersten, den aller wichtigsten Punkt. Und das ist meines Erachtens der größte Einheitskiller, dass wir oft über andere sprechen, als mit ihnen zu sprechen. Gerade wenn wir miteinander als Gemeinschaft unterwegs sind, dann lasst uns doch bitte zuerst das Gespräch miteinander suchen. Auch da gibt uns die Bibel ja einen guten Anhaltspunkt. Wenn das nicht klar, dann hole ich mir noch jemanden dazu. So, ne? Aber redet doch bitte erstmal mit den treffenden Personen, wenn euch irgendwas gepasst hat, wenn euch etwas nicht gefallen hat. Der nächste Einheitskiller, der hängt so ein bisschen damit zusammen, Konfliktscheue. Weil das ist genau das, was ich am Anfang beschrieben habe. Ne? Wenn wir alle nur nebeneinander sitzen, aber überhaupt nicht mehr zusammenkommen und Gemeinschaft haben, dann zerbricht unsere Gemeinde. Ne? Dann sitzen wir alle nur hier, aber haben nicht mehr ein gleiches Ziel. Also bitte, seid nicht konfliktscheu, sondern auch da wieder sucht das Gespräch. Macht, Streben und Rechthaberei, das gehört auch, finde ich, zusammen. Auch das sind große Dinge, die Einheit gefährden können. Also was sind eigentlich meine Motive und meine Gedanken, warum ich in Gemeinde einbringe? Warum tue ich das, was ich tue? Und wie kommuniziere ich? Ne? Geht es mir darum, immer nur Recht zu haben? Oder ja, überlege ich auch, wie ich vielleicht Dinge formuliere? Ein nächster wichtiger Punkt, die fehlende Bereitschaft zur eigenen Veränderung. Ja, gerade wenn wir in Einheit leben wollen und eine Einheit sein wollen und wenn der Heilige Geist wirken soll unter uns, dann bedeutet das, dass wir bereit sein müssen, uns auch verändern zu lassen. Dass wir Raum geben dem Geist, dass diese Früchte des Geistes in uns wachsen dürfen. Dass wir sanftmütiger werden, dass wir demütiger werden. Eigene Interessen im Fokus, das haben wir jetzt schon ein bisschen diskutiert. Mangelnde Unterordnung, schwieriges Thema, ich weiß. Aber auch da, ne, mal zu sagen, wer ist denn jetzt gerade auch die Person, die das entscheiden darf? Und erlaube ich ja auch, Dinge anders zu entscheiden, als ich sie eigentlich entscheiden würde? Traue ich denn dann Personen zu, dass sie sich eigentlich gute Gedanken damit gemacht hat, wie sie es entschieden hat? Oder da frage ich das alles nochmal? Ne, das ist Frage des Mindsets und mir auch in unterschiedlichen Settings immer anders sein. Ethik als Voraussetzung, habe ich auch schon gesagt, ist ein Einheitskiller. Also wenn ich eben die ethische Diskussion an den Anfang setze, dann ist was nicht ganz richtig. Auch parteipolitische Ideologien in Verkündigung, in Gemeinde, die haben nichts zu suchen. Ja, wir sind keine Politikorganisation, sondern wir sind eine Gemeinde, wo verschiedene Meinungen zusammenkommen, wo wir vom Evangelium her miteinander ringen und miteinander streiten. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Einheitskiller und ihr könnt ja auch noch gerne was in den Gesprächen heute beim Essen mit dazulegen. Ja, und ich möchte einfach nochmal sagen, wir haben da einen unfassbaren Schatz in unserer Gemeinde. Aber wir müssen ihn auch pflegen. Und deshalb ist es gut, dass wir so ein Erinnerungsfest haben wie Pfingsten, wo wir nochmal ermutigt werden, dass dieser Geist auch Kraft freisetzen kann, dass dieser Geist uns zusammenführt, dass der Geist uns miteinander in Verbindung führt. Und dass eben nicht der Musikstil oder die Generation oder das Gemeindemodell oder die Ethik allein das ist, was uns verbindet, sondern es ist Jesus Christus. Und es ist sein gemeinsamer Auftrag, in den er uns hier gestellt hat als Gemeinde. Einheit bedeutet nicht, die gleichen Vorlieben zu haben, sondern es bedeutet, den gleichen gemeinsamen Herrn zu haben. Christus gehört in die Mitte. Und wenn Jesus den Tod überwunden hat, dann wird er doch wohl auch unsere Unterschiede überwinden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsterbliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.